ARD.
Diskussionen zum Schulbeginn. Sind unangekündigte Tests noch zeitgemäß?
Sterben Traditionen aus? Die Region nahe findet keine Weinkönigin.
Und himmlisches Spektakel, wie ihr kommende Nacht besonders viele Sternschnuppen sehen könnt.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen am Dienstag, den 12. August. Heute sind wieder Philipp Lacomi und Julia Barth für euch am Start.
Guten Morgen. Am Wochenende waren bei mir in Halle schon ganz viele Einschulungspartys. Heißt, die Schule ist wieder losgegangen. Übrigens nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern auch in Sachsen und Thüringen. Und in den nächsten Tagen sind unter anderem auch Niedersachsen und Hessen dran. Und ein Thema, über das heiß diskutiert wird, sind unangekündigte Tests.
Das hessische Bildungsministerium hat am Wochenende nochmal klargestellt, unangekündigte Tests wird es bei uns weiterhin geben. Auch in Bayern spricht sich der Landtag weiter dafür aus. Wir wollen deshalb mal drauf schauen, ob das eigentlich eine sinnvolle Maßnahme ist. Also lernen die Schülerinnen und Schüler dadurch wirklich mehr und auch besser?
In Hessen war eines der Argumente vom Bildungsministerium, gerade jetzt, wo KI so sehr im Bildungsalltag ankommt, ist es wichtig, dass die Leistung bei den Schülern auch spontan und unangekündigt überprüft wird. Und sie sagen, unangekündigte Tests prüfen halt, wie nachhaltig das Wissen wirklich bestehen bleibt. Man vermeide damit, dass nur auswendig gelernt wird, wie beim angekündigten Test.
Klingt erstmal nachvollziehbar für mich. Man muss allerdings sagen, in der Bildungsforschung sind unangekündigte Tests ziemlich umstritten. Viele Expertinnen und Experten sagen nämlich, das hilft überhaupt nicht bei der Motivationssteigerin der Schüler, eher im Gegenteil.
Eine Studie der Universitäten Bayreuth und Wien hat gezeigt, dass das Ganze sogar eher die Ängstlichkeit von Schülern erhöht, die Freude am Lernen verringert und das führt dann auch zu einer schwächeren Leistungsfähigkeit. Bedeutet, lieber die Leistungskontrollen ankündigen, dann hat das positive Auswirkungen auf Leistung und Emotionen. Da war der zusammenfassende Satz der Studie, den ich ganz gut fand, Angst ist kein guter Lehrmeister.
Ich bin tatsächlich in Hessen zur Schule gegangen, behaupte aber, dass wir damals das eher selten hatten, so unangekündigte Tests. Klausuren wurden ja auf jeden Fall immer angekündigt, dass man dafür lernen konnte, aber ich muss auch zugeben, das ist alles schon ganz schön lange her bei mir. Svea Schulz ist Schülerin an einem Gymnasium in Eichstätt in Bayern. Da kommt das mit den unangekündigten Tests häufiger vor und sie erlebt das ziemlich genauso, wie die Studie das sagt. Sie ist oft nervös und fühlt sich extrem unter Druck gesetzt, weil sie eben Angst hat, dass sie mit so einem Test überrascht wird.
Ich wache teilweise auf und mir wird sofort schlecht, weil mir einfällt, das musste ich noch lernen. Das waren noch die Hausaufgaben und da muss ich mich wieder vor die Klasse trauen bei irgendeinem Referat, wo ich nicht mal weiß, ob ich da überhaupt drankomme. Und das ist einfach so wirklich permanenter Druck und auch permanenter Stress.
Boah, das klingt wirklich anstrengend. Trotzdem finden nicht alle unangekündigte Tests schlecht. Der Bayerische Philologenverband, das ist ein Verband von Lehrkräften, der verweist auf die Leistungsgesellschaft, in der wir ja nun mal leben. Und die sagen, naja, ganz ehrlich, im Berufsleben wirst du auch immer wieder damit konfrontiert werden, unangekündigt Leistung erbringen zu müssen. Also sollten Schülerinnen und Schüler auf diese Realität vorbereitet sein.
Ist schon auch ein Punkt. Meine Frau ist Lehrerin an der Grundschule in Leipzig. Ich habe sie gestern zur Vorbereitung mal gefragt, wie sie es so macht mit den unangekündigten Tests. Sie hat einen Zwischenweg gefunden. Sie sagt nämlich, die unangekündigten Tests findet sie eigentlich unfair gegenüber den Schülern. Aber sagt, sie kann auch nicht so ganz drauf verzichten. Sie findet es nämlich ganz gut, wenn sie so einen Überblick und ein Feedback bekommt, was die Kinder wirklich mitgenommen haben aus dem Unterricht. Und das kriegt man halt unverzerrt tatsächlich ganz gut mit, wenn man halt unangekündigte Tests schreibt. Aber sie macht so, sie bewertet die dann auf freiwilliger Basis.
Also es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen und Perspektiven auf das Thema. Bildung ist ja in Deutschland Ländersache und es machen eben auch nicht alle Länder so, wie Hessen und Bayern das tun. In Rheinland-Pfalz müssen zum Beispiel die Termine für Klassen- und Kursarbeiten oder auch schriftliche Überprüfungen vorher bekannt gegeben werden. Nur Hausaufgabenüberprüfungen dürfen unangekündigt stattfinden.
Das ist ganz spannend, weil der dortige SPD-Bildungsminister hat das nämlich auch mit Forschung begründet, also auch die Forschung, über die wir gerade gesprochen haben. Er sagt, die Lernforschung weiß seit vielen Jahren, dass Druck und Angst das Lernen erschweren. Man sollte eher individuell auf die Schülerinnen und Schüler schauen und deswegen führen sie dort halt solche spontanen Tests nicht durch.
Wir würden gerne mal von euch wissen, was ihr davon haltet. Habt ihr da noch düstere Erinnerungen an früher? Glaubt ihr, dass das euren Kindern gut tut oder sie eher total unter Stress setzt? Wir haben ja beide Beispiele gehört. Ja. Oder seid ihr selbst noch in der Schule und habt da eine Meinung zu? Schreibt uns gerne per Mail oder WhatsApp oder schickt uns eine Sprachnachricht. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer unten in der Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
Am Freitag wollen sich US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin treffen, um über die Ukraine zu sprechen. Trump hat jetzt im Vorhinein, sagen wir mal, ein bisschen Erwartungsmanagement betrieben. Er sagt, das sei so eine Art Sondierungstreffen, um zu schauen, ob Putin überhaupt zu einem Abkommen bereit sei. Also er erwartet da jetzt keinen Durchbruch und dass dann der Krieg beendet ist. Die Ukraine ist übrigens Stand jetzt nicht bei dem Treffen dabei.
Im beliebten Ferienort Tarifa in Südspanien sind mehr als 2000 Menschen vor einem Waldbrand in Sicherheit gebracht worden. Darunter auch deutsche Touristen. Betroffen sind da Strandbesucher, Gäste von Ferienanlagen und Anwohner im Bereich der Playa de Atlantera und der Playa de Bologna.
Der erste stufenlose ICE der Deutschen Bahn hat nach monatelangen Verzögerungen jetzt die Zulassung bekommen, darf also mit Fahrgästen auf dem Schienennetz in Deutschland verkehren. In den Zug kann man vom Bahnsteig aus ebenerdig, also viel leichter, einsteigen. Auch im Zug selbst gibt es dann keine Stufen. Der neue ICE soll ab Dezember erstmal zwischen Köln und Berlin zum Einsatz kommen. Da wird er also quasi mit Fahrgästen erprobt. Später soll er dann unter anderem auch die alten Intercity-Züge nach Sylt oder auch Oberstdorf ersetzen.
Heute ist in München Weltpremiere von Das Kanu des Manitou. Das ist die Fortsetzung von Der Schuh des Manitou von vor 24 Jahren. Der Film ist einer der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten gewesen. Hauptdarsteller und Regisseur ist auch bei der Fortsetzung jetzt Michael Bulli-Herbig. Auch viele andere Schauspieler aus dem ersten Film sind dabei, zum Beispiel Christian Tramitz, Rick Cavanian und auch Sky Dumont. Offizieller Kinostart ist dann am Donnerstag. Eigentlich klingt das nach einem Job, zu dem man nicht Nein sagt. Durchs Land tingeln, in einem hübschen Kleid oder Anzug, mit einem Krönchen auf, ständig neue Leute treffen und dabei über Wein reden und sicherlich auch das ein oder andere Glas trinken. Gibt schlimmere Jobbeschreibungen, finde ich.
Ja, wir lösen auf, es geht um Weinkönigin oder Weinkönige. Klingt jetzt erstmal nach nicht so viel unangenehmer Arbeit und trotzdem gibt es für diesen Job als Weinkönigin oder König an der Nahe in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr keinen einzigen Bewerber. Die finden einfach niemanden, der das noch machen will. Also Weinmajestät, Fehlanzeige.
Und das zum ersten Mal seit 75 Jahren und obwohl die Gebietsweinwerbung, so heißt der Verein, der die Wahl zur Weinmajestät ausrichtet, sogar gezielt auf mögliche Kandidatinnen und Kandidaten zugegangen ist und auch auf Social Media Werbung für das Amt gemacht hat. Jetzt musste die Wahl abgesagt werden und das ist für die Weinregion gar nicht so ohne.
Der Job ist nämlich tatsächlich ein bisschen mehr als gut aussehen und Wein trinken. Die Weinmajestäten repräsentieren ihr Weinanbaugebiet auf Messen, auf Festen, machen darüber natürlich auch Werbung, in diesem Fall für den Wein von der Nahe. Und die Region befürchtet jetzt, dass sie ohne jemanden, der sie repräsentiert, eben nicht mehr so sichtbar vertreten ist und weniger über den Nahewein gesprochen wird.
Deswegen machen sich die Leute bei der Gebietsweinwerbung auch so ihre Gedanken darüber, woran es denn liegen könnte, dass niemand den Job machen will und wie man das ändern kann. Und eine Überlegung ist, vielleicht ist das auch nicht mehr so zeitgemäß, dieses Klischee von der Weinkönigin mit Kleid und Krönchen, von der viele denken, naja, mehr als gut aussehen muss die ja nicht können. So Weinbauregionen wollen ja auch mit der Zeit gehen.
Viktoria Krings ist die Geschäftsführerin von der Gebietsweinwerbung Weinland Nahe und die hat uns das gestern so beschrieben.
Natürlich, dass hinterfragt werden muss, ob zum Beispiel auch die Krone noch das richtige Erkennungszeichen für so eine Weinmajestät ist. Aber auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, die Weinmajestäten, die das Amt die letzten Jahre und Jahrzehnte, muss man eigentlich schon sagen, innehatten, haben das dadurch, dass sie einfach inhaltlich und fachlich super kompetent sind und einfach ein selbstbewusstes, starkes Auftreten haben, schon sehr in die Zukunft geführt.
Ja, um das alles drauf zu haben, wird man für den Job übrigens auch ausgebildet, bevor es losgeht. Es gibt zur Vorbereitung Seminare in Rhetorik, Englisch zum Beispiel oder auch Weinsensorik, also den Wein mit allen Sinnen zu beurteilen, nach Farbe, Geruch, Geschmack, Gefühl im Mund und so weiter.
Eine sehr prominente ehemalige Weinkönigin ist Julia Klöckner von der CDU. Heute ist sie Bundestagspräsidentin. Und in den 90ern war sie erst genau dort an der Nahe Weinkönigin und dann auch die deutsche Weinkönigin. Und sie hat in Interviews später immer wieder gesagt, dass sie aus der Zeit sehr viel mitgenommen hat, weil ihr der Job quasi dabei geholfen hat, Medienprofi zu werden.
Das ist ein Vorteil, aber man muss auch sehr viel reinstecken. Der Job ist überwiegend ehrenamtlich. Im Zweifel müssen die Majestäten da also nicht nur sehr viel Zeit neben ihrem eigentlichen Job investieren, sondern auch Geld. Das ist ganz ähnlich wie bei Schützenkönigen oder Faschingsprinzessinnen. Je nach örtlicher Gepflogenheit müssen die in so einem Jahr bis zu 10.000 Euro dafür ausgeben. Für Kleidung, fürs Rumfahren oder auch für Feste, die sie selber halt ausrichten.
Das ist an der Nahe ein bisschen anders. Viktoria Krings hat uns erzählt, dass das da zwar auch grundsätzlich ein Ehrenamt ist, aber auch Geld dazu gibt.
Die beiden Majestäten bekommen ein Kleidergeld von uns, was ihnen jährlich zur Verfügung steht. Die bekommen jeden Termin mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt und haben auch ein Auto zur Verfügung und bekommen sonst auch die Spritkosten bezahlt. Also ja, es ist trotzdem immer noch sehr, sehr aufwandsintensiv, aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch ein Stück weit entlohnt.
An der Nahe will man sich jetzt jedenfalls überlegen, wie man den Job attraktiver machen kann, damit sich im nächsten Jahr wieder Bewerberinnen und Bewerber melden und sich dem Wettbewerb stellen. Dabei wird auch darüber nachgedacht, bei der Vergütung nachzulegen oder den Terminkalender so ein bisschen zu entrümpeln.
Und gerade als ich dachte, vielleicht bewerbe ich mich mal, eine Voraussetzung gibt es, die ich zumindest nicht erfülle: Man muss in dem Weinanbaugebiet auch leben.
Dann umziehen.
Ja, genau.
Heute Abend, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, ist es soweit. Es lohnt sich, in den Himmel zu gucken. Dann ist nämlich der Höhepunkt der sogenannten Perseiden, also Sternschnuppenregen, ist angesagt.
Bei guten Sichtverhältnissen kann man theoretisch alle 2-3 Minuten eine Sternschnuppe sehen. Kommen wir gleich noch drauf, warum ich theoretisch sage. Und klar, wenn man eine Sternschnuppe sieht, gilt die goldene Regel: Man darf sich was wünschen.
Ja, ich habe welche gesehen und mir auch was gewünscht, ja, tatsächlich, so wie man das eigentlich auch machen sollte. Also innerlich sich wünschen und nicht aussprechen, natürlich, damit sich's auch erfüllt.
Ich habe Familie und man wünscht sich natürlich immer, dass die Familie gesund bleibt.
Wenn man denn mal eine sieht, ja, was selten vorkommt, dann wünscht man sich natürlich was, ja.
Ja, kenne ich auch so übrigens, dass man den Wunsch nicht verraten darf. Mhm. Kann jeder mal selber überprüfen, was schon in Erfüllung gegangen ist von den letzten Sternschnuppen.
Es gibt jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht, was die Perseiden heute Nacht anbelangt. Die Wetterbedingungen sind wirklich sehr gut. Die Nacht wird in weiten Teilen Deutschlands wolkenlos. Es gibt also freie Sicht. Jetzt kommt das Aber. Vor 3 Tagen war Vollmond und der Himmel ist dadurch auch heute Nacht noch stark beleuchtet. Das wird die meisten, vor allem die schwächeren Sternschnuppen, leider überstrahlen.
Ja, im schlimmsten Fall sieht man dann nur so 10-20% der Perseiden. Trotzdem könnt ihr natürlich euer Glück versuchen. Ab 22.30 Uhr sollten sie zu sehen sein, die Sternschnuppen. Da ist der Mond dann auch noch nicht so hell. Das ist also ganz positiv in dem Fall. Tendenziell sind aber in der zweiten Nachthälfte mehr Sternschnuppen zu sehen, wenn sie denn nicht überstrahlt werden vom Mond.
Helfen kann es auf jeden Fall, wenn man sich das Ganze auf dem Land anguckt, wo weniger Licht ist als in der Großstadt. Und wichtig natürlich, heute Nacht ist nur der Höhepunkt. Auch danach kann man noch Sternschnuppen sehen, auch wenn es dann ein bisschen weniger sind. Der Vorteil ist dann aber, auch der Mond wird ja weniger und dadurch leuchtet er den Himmel nicht mehr so aus und damit steigen die Chancen, Sternschnuppen zu sehen.
Dann darf jetzt natürlich noch ein bisschen Hintergrundwissen nicht fehlen, mit dem ihr heute Abend am Abendbrottisch dann glänzen könnt. Sternschnuppen entstehen, wenn eines der zahlreichen Staubteilchen, die im All so rumflitzen, zu nah an unserer Erde vorbeikommt. Dann streift es die Atmosphäre mit einer Geschwindigkeit von 60 Kilometern pro Sekunde, also in einer Sekunde ungefähr die Strecke von Hamburg nach Lübeck oder Dortmund nach Düsseldorf. Ach,
Wahnsinn, ne? Wegen der hohen Geschwindigkeit kommt es zu extremen Reibungen mit den Molekülen in der Luft. Und diese Reibung heizt das Material so stark auf, dass es zu glühen beginnt. Dabei leuchten gar nicht die Teilchen selbst, sondern die Luft drumherum, die durch die Reibung aufgeheizt wird. Und das sehen wir dann als helles Leuchten, eine Sternschnuppe, auch Meteor genannt.
Und wer es heute nicht schafft, nachts in den Himmel zu schauen, der kann sich jetzt schon sehr aufs nächste Jahr freuen, denn dann könnten die Bedingungen Mitte August wirklich optimal sein. Dann soll die Sternschnuppennacht nämlich auf den Tag des Neumondes fallen. Wird also der Himmel dann recht dunkel sein, brauchen wir nur noch wolkenlose freie Sicht wie in diesem Jahr.
Ja, das können wir für nächstes Jahr noch nicht sagen. Nee. Wenn ihr jetzt Lust auf das Thema Sternschnuppen bzw. Perseiden bekommen habt, unsere Kolleginnen und Kollegen vom Podcast IQ Wissenschaft und Forschung haben eine ganze Folge zu dem Thema gemacht. Da spricht der Host mit einer Astrophysikerin, die sehr unkompliziert, also auch für uns Laien verständlich erklärt, was eigentlich hinter diesen Perseiden steckt. Hört doch gerne mal rein, den Podcast verlinken wir euch in der Folgenbeschreibung.
Ja, wir sagen schon mal viel Glück für heute Nacht, wenn ihr euch hinsetzt, um ein paar Sternschnuppen zu erwischen. Wir fahren so kurz vor 3 ins Studio, da könnten wir zumindest mal einen Blick werfen, Julia, aber mitten in Halle in der Stadt könnte es bei mir zumindest schwierig werden, leider.
Ich kann dir jetzt verraten, ich habe es natürlich heute schon probiert. Ich bin sogar extra 10 Minütchen früher aufgestanden, also noch früher, und habe mal in den Himmel geguckt und leider... Ja, die Stadt war wahrscheinlich zu hell, der Mond war zu hell. Ich hatte kein Glück, obwohl ich länger als 2 Minuten reingeguckt habe.
Dann versuchen wir es einfach morgen Nacht nochmal.
Ganz genau, so machen wir das. Wir sind morgen früh wieder für euch da. Habt einen schönen Dienstag. Bis dahin,
ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.